Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio Hubert Brieden und Charlie Braun. Hallo Charlie, schön, dass du ins Studio gekommen bist.
Ja, aber gerne doch.
Charlie, wir hatten mit dir das letzte Mal am 1. Mai hier ein Live-Interview gemacht. Und der Grund, weswegen du heute hier im Studio bist, ist wieder der 1. Mai. Aber bevor wir auf den Prozess, der sich aus dem 1. Mai ergeben hat, beziehungsweise aus einer Aktion zum 1. Mai ergeben hat, bitte ich dich nochmal, bevor wir darüber reden, dich kurz vorzustellen. In welcher Eigenschaft hast du damals diese Aktion am 1. Mai organisiert?
Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich heiße Charlie Braun, komme aus der niedersächsischen Provinz und bin dort im Heidekreis ehrenamtlicher Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Jetzt hatten ja die Gewerkschaften am 1. Mai alle Veranstaltungen abgesagt, außer dem Heidekreis.
Die Gewerkschaften haben alle Aktionen abgesagt, haben alles ins Internet verlegt. Trotzdem hat es an etlichen Orten trotzdem gewerkschaftliche Aktionen gegeben oder gewerkschaftlich solidarische Aktionen, so eben auch bei uns.
Und was ist da genau gelaufen? Also die Gewerkschaften, vielleicht zur Erinnerung nochmal, haben alles abgesagt wegen der Corona-Pandemie.
Genau.
Und was hattet ihr dann trotz Corona-Pandemie und überwiegenden Absagen der Gewerkschaften im Heidekreis organisiert?
Naja, gut, wir haben uns auch an Internetsachen beteiligt, das sei dazu gesagt. Aber vor Ort haben wir in Soltau, und das machen wir schon seit mehreren Jahren, ein Gesteck niedergelegt zur Erinnerung an den Sturm der SA am 2. Mai 1933 auf das Genossenschaftliche Volkshaus, also das Haus der Soltauer Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Und da gibt es an einem zentralen Platz eine kleine Gedenktafel. Und da haben wir auch im Jahr 2020 am 1. Mai, wie in einigen Vorjahren, ein Gesteck niedergelegt. Wir haben darauf verzichtet, Corona wegen, dort irgendwelche Reden zu halten, sondern haben dann lediglich Fotos gemacht. Und weil dann um die Hausecke rum gleich der zentrale Platz ist, haben wir den anschließend genutzt, um ein wichtiges gesellschaftliches Thema zurzeit, nämlich die Gesundheitspolitik, uns auch vorzunehmen. Sprich, mit entsprechenden Plakaten haben wir uns aufgestellt, haben Fotos voneinander gemacht und all diese Sachen dann eben auch im Internet und in den Lokalzeitungen veröffentlicht. Die ganze Aktion hat knapp 20 Minuten gedauert, exakt wie geplant. Aber es gab dann eben einen polizeilichen Zwischenfall.
Und ihr hattet das alles regulär angemeldet oder wie ist das gelaufen?
Nein, dadurch, dass wir das in mehreren Vorjahren so gemacht hatten, in einer kleinen Gruppe zwischen 10 und 20 Leuten in der Regel, es nie ein Problem gegeben hat. Im Jahr 2019 hatte auch noch eine Kollegin beim Ordnungsamt zuvor angerufen, wir haben das und das vor, und dann hat man ihr beim Ordnungsamt mündlich gesagt, naja, dann machen Sie das mal einfach. Und da wir uns in 2020 am 1. Mai mit Abstand und Masken wirklich hervorragend geschützt hatten, die ganze Aktion nur kurz war, nur mit ein paar Fotos, haben wir gedacht, das können wir jetzt auch so machen wie in den Vorjahren. Da stecken wir niemanden an, da sind wir völlig okay. Warum sollen jetzt andere Regeln für uns gelten?
Dann kam aber die Polizei und schaffte Ordnung.
Ja, die Polizei schaffte Ordnung. Also es tauchte ein Zivilfahrzeug auf und dem entstiegen zwei uniformierte Polizisten. Der eine kam dann auf uns zu und meinte dann, fragte mich dann, weil ich so irgendwie in der Mitte stand und auch Kolleginnen und Kollegen begrüßt hatte, Sie sind Charlie Braun? Sag ich, ja, ich bin Charlie Braun. Ja, was haben Sie denn hier jetzt vor? Dann habe ich ihm das auch erklärt. Dann ist er mit okay weggefahren, dann sind die beiden mit einem okay weggefahren und da haben wir gedacht, okay, dann ist ja auch alles okay. Man muss auch noch sagen, was unsere Kolleginnen und Kollegen schon bei diesem ersten Polizeiauftritt an dem Tag sehr verärgert hat. Wir haben die ganze Zeit lang heftig Abstand voneinander gehalten. Wir haben alle totale Masken vorm Gesicht gehabt. Die Polizisten haben nichts dergleichen gemacht, sondern es war sogar so, dass der mich ansprechende Polizist mich erstens aufforderte, zum Polizeifahrzeug zu kommen, das einigermaßen weit weg stand. Da habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht. Was Sie uns zu erzählen haben, betrifft alle. Dann erzählen Sie uns das mal hier auch alle. Meine Kollegen haben mich aufgefordert, das mal ruhig ein Stück mitzugehen. Dann bin ich ein paar Schritte weitergegangen in seine Richtung. Das hat ihn aber, den Polizisten, bewogen, im Laufe dieses kurzen Gesprächs dann immer wieder mehrere Schritte auf mich zuzukommen. Ich habe ihm gesagt, ich bin dann immer zurückgegangen weiter, in die Gruppe zurück und habe ihm dann gesagt, also Sie haben keine Maske auf, ich weiß nicht, ob Sie hier Viren verstreuen, bleiben Sie da bitte mal stehen. Das ist ein paar Mal passiert in der Zeit. Also, dass ausgerechnet die Polizei sich so verhält, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was später da noch passiert ist.
Und du bist ja auch vom Alter her Risikoperson.
Ich bin selbstverständlich Risikoperson. Ich war nicht der einzige von uns 20 Personen in meiner Altersgruppe ungefähr. Muss ich die Polizei einfach mal in Acht nehmen.
Wie ging es weiter?
Ja, wir haben diese Aktion gemacht. Wir haben Gesteck unter dieser Gedenktafel niedergelegt. Wir haben da Fotos gemacht. Auf den Fotos kann man gut sehen, wie wir gut mit Abstand und Masken da stehen. Wir sind um die Hausecke gegangen, haben den ganzen Platz in Anspruch genommen, um weitere Fotos zum Thema Gesundheitspolitik zu machen. Unter anderem mehr Geld für Gesundheit statt Rüstung war eine wichtige Parole. Wir haben knapp 20 Minuten genau wie geplant gebraucht, haben und dann begonnen, unsere Sachen einzupacken. Und siehe da, zu dem Zeitpunkt kommt die Polizei wieder, gleich mit 2 Fahrzeugen, gleich mit 5 Personen. Und
mit oder ohne Maske?
Alle ohne Maske. Alle ohne Maske. 3 davon, also schon der Polizist, der mich von 20 Minuten früher schon mal da war, mich angesprochen hatte, war wieder der, mich auch diesmal angesprochen hat. Neben ihm eine junge Polizistin und einem, dem sah man schon an, dass er der Vorgesetzte war und offensichtlich nicht die beste Laune im Gesicht vertreten hat. Und dann haben sie erklärt, das wäre nicht erlaubt, was wir hier machen würden. Das wäre eine Versammlung, die sei nicht erlaubt. Und wir müssen die jetzt auflösen und das hätte noch Folgen. Und obendrein würden sie jetzt auch noch Aufnahmen machen. Also irgendjemand von denen hatte so ein Bodycam an seiner Uniform. Gut, wir waren ohnehin fertig. Ich habe dann auch gesagt, okay, machen wir Schluss. Sie ist aufgelöst jetzt. Dass ich sozusagen der Versammlungsleiter sei, ist bei dieser zweiten Begegnung dann seitens des Polizisten nochmal ausdrücklich betont worden, weil ich erstens morgens Kolleginnen und Kollegen begrüßt habe und später bei Gericht hat er noch einen weiteren Grund erfunden, wo wir auch alle nur Kopf geschüttelt haben. Ja, daraus ist dann nach ein paar Wochen ein Bußgeldverfahren entstanden. Der Landkreis hat dann mir ein Bußgeld auferlegt von 228 Euro und ein paar zerquetschten. Haben dann festgestellt, dass 15 Personen da gewesen seien bei unserer Aktion. Ich habe mir dann auch schon ausgerechnet, hätten sie jetzt alle 20 gezählt, ob das dann ein Viertel höher ausgefallen wäre, das Bußgeld. Das war, dann haben wir natürlich erstmal ein Protokoll darüber angelegt, wie Einzelne denn von uns diesen Tag, diese wenigen Minuten da erlebt haben, diese Begegnungen, 2 Begegnungen mit der Polizei. Gut, Verdi hat Rechtsschutz gegeben für das Verfahren, dem Bußgeld zu widersprechen. Und dann, das Verfahren hat sich also eine ganze Weile fortgesetzt und dann ist es schließlich zu einer gerichtlichen Verhandlung gekommen am 27. Januar 2021. Da hatte ich dann wieder Gelegenheit, das zu schildern, die Situation nochmal zu schildern, die da passiert ist. Die unterschied sich dann doch in einigen Punkten ganz kräftig, als der erste Polizeizeuge auftrat. Das war der Polizist, der am 1. Mai zweimal mich angesprochen hatte. Und der Polizist hat die Situation so geschildert. Erstens, ich hätte mich beim ersten Polizeiauftreten geweigert, meinen Namen zu nennen. Als der zweite Polizeizeuge in dieser Verhandlung kurz darauf auftrat, hat der beispielsweise gesagt, ja, sein Kollege würde mich aus einer früheren Begegnung bei einer Demonstration ja kennen. Also ich weiß nicht, was das soll. Außerdem steht in dem Polizeiprotokoll, dass die nach dem Einsatz am 1. Mai geschrieben haben, auch drin, dass der Polizist mich kennt. Dann hat der Polizeizeuge ausgesagt, er habe gesagt, ob wir eine Genehmigung oder Ausnahmegenehmigung hätten und sie würden zurückfahren zur Wache und würden das überprüfen und würden dann in 15, 20 Minuten wiederkommen. Es waren anschließend zwei Zeugen von unseren Kolleginnen und Kollegen dann geladen. Und die haben sich heftig dagegen gewehrt, dass die Polizei gesagt habe, wir müssen das erstmal überprüfen und so weiter. Sondern die beiden Kolleginnen waren ziemlich empört, auch bei ihrer Zeugenaussage darüber, und haben gesagt, nee, der mich ansprechende Polizist habe sehr deutlich gesagt, nachdem ich erklärt hätte, was wir vorhaben, sehr deutlich gesagt, dann ist ja alles in Ordnung, dann ist ja alles okay und dann sind sie problemlos im Auto weggefahren. Haben noch so ein paar Scherze stattgefunden, wie sie sind doch sicher in der GdP, in der Polizeigewerkschaft, dann können sie doch bei unserer kurzen Aktion hier auch mitmachen und so. Das haben unsere Zeuginnen dann sehr anschaulich geschildert. Das Ende der Verhandlung war dann so, dass der Richter dann gesagt hat, da wären ja an einem ganz wichtigen Punkt sehr entgegengesetzte Aussagen gefallen. Und ob da denn nicht was auswendig gelernt worden sei.
In welche Richtung hat er das gefragt? In Richtung der Demonstranten oder der Polizei?
Nein, das hat er nicht gefragt, sondern das hat er sich selber so gefragt als Kommentar. Und wenn man jetzt bedenkt, was am schriftlichen Bericht seitens der Polizei vorlag, wenn man bedenkt, wie die Polizisten agiert haben, wie sie gesprochen haben, wie der eine dem anderen bestimmte Sachen bestätigt hat, das auch von der Form her des Sprechens, haben wir das alle empfunden, dass der Richter das nur so meinen könnte mit dem auswendig gelernt, dass das dann eben diesen einen Polizeizeugen vor allen Dingen betraf. Also unsere Leute haben da sehr sehr bildhaft die Situation geschildert, die da stattgefunden hat. Und jede von den beiden Zeuginnen hat sehr unterschiedliche Kleinigkeiten noch zusätzlich gemacht. Da was mit auswendig lernen zu unterstellen, kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Und was ist dann für ein Urteil ergangen?
Ja, das Bußgeld ist, wie nennt sich das? Das Bußgeld ist Verfahrenseinstellung. So, das Verfahren ist Bußgeldverfahren ist eingestellt worden. Also es gibt kein Bußgeld für uns. Die Verfahrenskosten trägt die Staatskasse, aber meine eigenen Aufwendungen müsse ich selbst tragen. Das Glück ist, dass die Gewerkschaft Verdi dafür Rechtsschutz gegeben hatte, sodass das jetzt kein Drama ist und wir groß Geld sammeln müssen, wie das in anderen Gelegenheiten ja häufig der Fall ist.
Ich meine, das ist ja nun kein Freispruch. Wie schätzt du das Urteil ein?
So. Mein Anwalt hat gehofft, zu einem Freispruch zu kommen. Und hat schon im Voraus gesagt, dass Gerichte sehr gern versuchen, in solchen Verfahren dann einfach einzustellen. Und bei Bußgeldern kannst du keine höhere Instanz anrufen. Dann ist Schluss mit dem Verfahren. Auch,
ist auch, also für die Gerichte auch das Bequemste.
Ist so. Natürlich das Bequemste für die Gerichte. Ich kann nicht einschätzen, ob sie so überarbeitet sind oder woran das liegt. Das sind ja auch nicht diese Wahnsinnsbeträge, die dann in der Regel verhandelt werden. Ja, wir hätten gern einen Freispruch gehabt, hat mein Anwalt dann auch gesagt. Aber der Richter hat dann eben die Polizeiaussagen als gleichbedeutend mit unseren Aussagen gewertet und die sind dann halt in dem entscheidenden Punkt widersprüchlich gewesen. So, und dann blieb ihm offensichtlich auch nichts anderes übrig, als diese Art von Verfahrenseinstellung dann zu machen.
Wie schätzt du jetzt dieses Urteil und dieses ganze Verfahren in Bezug auf die Grundrechte ein und in Bezug auf diese ganze Corona-Diskussion und in dem Zusammenhang die Einschränkung der Grundrechte?
Naja, also es gibt ja zwei Geschichten für uns dabei. Ich will das eine auch noch erwähnen, was die Verhandlungen selber angeht. Ne? Da war ein Gerichtssaal ausgesucht worden, in dem ganze vier Menschen hätten auf den zuhörenden Bänken Platz nehmen können. Und dadurch, dass ein paar Tage vorher mein Anwalt nochmal verlangt hat, einen größeren Raum zur Verfügung zu stellen, weil es Interesse gab, hat sich dann ja auch gezeigt, auch Medieninteresse gab. Und zwei Minuten entfernt liegt die Stadthalle. Andere Gerichte sind für Verfahren auch schon in ihre Stadthallen umgezogen. Also ich weiß das jetzt gerade vom Landgericht Verden, ne? Ist das neulich so gewesen. Und dem ist das Gericht aber in der Weise nachgekommen, dass sie sich einen etwas größeren Gerichtssaal, den es in dem Amtsgerichtsgebäude in Walsrode gibt, noch ausgesucht haben. Und dann durften bis 8 Personen in den Gerichtssaal rein als Besuchende, als Zuhörende. Wir hatten dann noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die dann draußen im Freien gewartet haben, bei einem richtigen kalt und nassen Wetter. Sehr unangenehm. Und einige von denen wären eventuell auch noch zusätzlich als Zeugen rangekommen. Das fand ich jetzt schon erstmal nicht so toll. Also wenn man im Namen des Volkes redet, 2 Minuten weg, leicht entfernt die Stadthalle hat, wo es Säle in verschiedenster Größenordnung gibt und die wahrscheinlich sogar kostenfrei wären, das dann nicht zu machen, finde ich jetzt schon erstmal, also vorsichtig ausgedrückt, ausgesprochen schade. Zu dieser Geschichte, also es hat vorm 1. Mai im April, 14 Tage vorher ungefähr, einen Gerichtsentscheid gegeben von der Bundesverfassungsgericht, glaube ich, war das, wo nochmal deutlich gesagt worden ist, dass Versammlungsrecht natürlich gilt und dass es dazu Möglichkeiten geben muss. Und dass die Polizisten Corona so verrückt gemacht hat, dass sie meinten, da sind so ein paar Leute im Vorbeifahren, so haben sie das geschildert, die haben da irgendwelche Plakate und was in der Hand und später haben sie dann auch noch geschildert, was denn so draufsteht, also politisch fortschrittliche Sachen, dass sie dann sozusagen da ankommen und da so einen Zauber machen. Das haben wir nicht verstanden und dass wir, weil zumal wir uns wirklich enorm geschützt haben, die Polizei es nicht für nötig gehalten hatte, Abstand und Maske zu benutzen, das ist schon ziemlich heftig. Das hat uns alle ziemlich sehr aufgeregt in der Situation und später beim Prozess auch nochmal. Also da muss die Polizei, glaube ich, auch noch mal lernen, dass Versammlungsrecht man nicht einfach auf die Art und Weise kaputt machen kann. und dann auch Rücksicht nehmen muss, sozusagen, wenn Leute sich freiwillig und von alleine schützen. Ist ein Stück weit Gesetzgebungsfrage, ist ein Stück weit aber auch Frage des Polizeiverhaltens.
Ja, ich meine, es war damals ja auch eine Zeit, wo die Exekutive noch ziemlich willkürlich agiert hat, und erst im Laufe der Zeit kam ja mehr Gerichtsentscheidungen von verschiedenen Verwaltungsgerichten, die dann gesagt haben, es muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden bei einer ganzen Reihe von Demonstrationen. Also so sehe ich es jedenfalls, die Exekutive hat ja ausgetestet, wie weit sie gehen kann, und das waren ja nicht irgendwelche Demonstrationen, das waren die traditionellen DGB 1. Mai Demonstrationen.
Ja.
Das ist dann schon ein Einschnitt, denn seit der Zeit des Faschismus sind eigentlich keine Demonstrationen der Gewerkschaften am 1. Mai mehr verboten worden.
Ne? Stimmt nicht ganz. In 50er Jahren hat es das auch schon gegeben, und in Soltau ist auch schon mal eine Mai-Veranstaltung, die ich vor vielen Jahren organisiert habe, verboten worden, allerdings mit einem Raumverbot durch die Stadt damals. Also reaktionäre Geschichten auf unterer und oberer Ebene des Staates hat es durchaus schon auch vorher gegeben, allerdings sehr vereinzelt. Das muss man auch nochmal sagen. Also ein Umgang mit Demokratie ist offensichtlich schwierig, aber es ist natürlich auch, man muss auch sehen, dass in der Bevölkerung, ein Teil der Bevölkerung auch sagt, es darf nichts stattfinden, es darf kein Gottesdienst und keine Demonstration und kein dies und kein das stattfinden, und auf so demokratische Grundrechte dann auch nicht so ein großer Wert gelegt wird, wo auch die Bereitschaft ist, sein Telefon oder sonst was abhören zu lassen, wo die Bereitschaft da ist, und das ist ein Staatsorgan. Solche Bereitschaft von großen Teilen der Bevölkerung dann gerne auch nutzt. Das kann man sich ja lebhaft vorstellen. Das Problem ist sozusagen, irgendwann ist diese große Pandemie vorbei. Wird der Staat dann das, was er einmal sozusagen eingeführt hat, auch bei anderen Gelegenheiten wieder nutzen, um zu gängeln, um freie Meinungsäußerung einzuengen, um das Versammlungsrecht zu kürzen hier und da? Das ist eine Frage, die sich stellen muss, und da muss man auch immer gucken, gegenüber wem werden denn Einschränkungen auch angewandt. Wenn ich mir diese ganzen Covidioten angucke, diese Corona-Leugner, wo relativ viel Nazi-Pakt drunter ist, das haben wir in Walsrode auch gehabt, kurz vor Weihnachten jetzt. Da kannst du in den Zeitungen die Fotos sehen, wie die Polizei dann mit Gesichtsschutz ist, die Corona-Leugner nicht. Und von denen hat keiner irgendwie ein Verfahren an den Hals gekriegt oder sowas. Ne? Also das ist schon ein bisschen eigenartig, wie das hier abläuft. Ne?
Wobei die Demonstrationen, die durchgeführt haben, natürlich auch unter das Recht der Meinungsfreiheit zählen, ja, dann, ne, wenn es um Maßnahmen, denn unter anderem kritisieren sie ja auch Maßnahmen der Einschränkung der Grundrechte.
Ja, das ist sicher richtig. Ich wollte nur auf diesen Aspekt hinaus sozusagen, dass ja in dieser Situation immer von dem Schutz ganz viel die Rede ist, sprich von Masken beispielsweise oder von Abstand halten. Und das lässt die Polizei hier und da durchgehen, glaube ich, ganz bestimmten, und bei anderen sozusagen ist sie übereifrig dabei. Und das, was sozusagen linke soziale Opposition in diesem Land ist oder so eingeschätzt wird, bei denen, da greift man dann schon mal ein bisschen eher durch. Eine Kollegin hat dann auch noch gesagt, eigentlich bräuchten wir eine rechtliche Situation, dass ein Gericht auch inhaltlich danach entscheidet, was denn eigentlich bei dieser Versammlung passiert. Und wenn man eine Aktion macht, die nochmal deutlich macht auf die Verbrechen des Faschismus, oder eine Aktion macht, wie bei uns bessere Bedingungen im Gesundheitswesen und gegen Rüstung aufzutreten, dann müsste da eigentlich sozusagen die Möglichkeiten größer sein, und wenn die Nazis kommen, müssen die Möglichkeiten gar nicht da sein. Ist eine schwierige Frage, in so einem bürgerlichen Staatswesen solche Polizei- und Gerichtsverfahren dass das so funktioniert, das kann mir ja jetzt auch nicht so richtig vorstellen, aber das sind schon so die Ärgernisse. Für uns ist jetzt ein bisschen da auch bei rausgekommen, weil, also waren unter unseren Leuten auch stramme Sozialdemokraten, die sich so ein Polizeiverhalten wie bei uns am 1. Mai hätten gar nicht vorstellen können. Die sind um einiges belehrt und aus unseren Reihen kommt dann auch die Geschichte, ob man nicht auch auf dem Lande solche Initiativen braucht, die es ja andernorts gibt. Bürger beobachten die Polizei beispielsweise. Merkt man auch an den vielen Glückwünschen, die per Mail und auf andere Art und Weise bei mir und bei uns angekommen sind, die also auch solche Sachen nochmal, wo auch nochmal solche Sachen dann thematisiert werden oder Leute andere Beispiele schildern, die so ein bisschen vergleichbar sind. Ne?
Ich meine, die Frage wird natürlich aktuell bleiben, weil ja die Grundrechte nach wie vor eingeschränkt sind. Das Infektionsschutzgesetz soll ja noch bis Ende März gültig sein. Und es kann gut sein, dass es noch weiter verlängert wird. Das heißt, dass dann die Frage der Grundrechte sich auch weiterhin stellen wird. Und das Virus bleibt. Keiner weiß im Augenblick, wie lange die Pandemie dauern wird. Keiner weiß, ob der Impfstoff funktioniert. Keiner weiß, ob es irgendwelche Mutationen gibt oder andere Zoonosen entstehen, was ja relativ wahrscheinlich ist. Das heißt, ich finde es nicht so unwahrscheinlich, dass also dieser Zustand immer weiter in die Länge gezogen wird. Und mir ist auch eigentlich kein Fall in der bundesrepublikanischen Geschichte bekannt, wo Gesetzesverschärfung zur Einschränkung von demokratischen Rechten oder auch Einschränkung von Rechtsanwälten in Prozessen und so weiter, dass die zurückgenommen worden wären. Also nee, das sind die ganzen Gesetzesverschärfungen im Zusammenhang mit der RAF damals.
Ja,
Die sind nach wie vor gültig und andere Gesetzesverschärfungen auch. Wir haben auch nach wie vor die Notstandsgesetze und alles Mögliche mehr. Und warum sollte das dann eingeschränkt werden?
Da
fehlt mir so etwas der Optimismus, dass das zurückgenommen wird.
Ja, also die Politik macht auf der anderen Seite ihre Dinge weiter. Also es hat Mitte Dezember einen riesen Aufrüstungsbeschluss im Bundestag gegeben, beispielsweise. Oder die Regierung hat überhaupt kein Interesse daran, Hartz IV wieder auf ein normale existenzsicherndes Einkommen zurückzuführen, beispielsweise. Oder kostendeckende Finanzierung der Klinikleistungen. Das ist ja das Drama unseres Gesundheitswesens. Der zentrale Punkt ist damals von der Regierung Schröder-Fischer damals eingeführt. Das sind aber alles Gründe sozusagen, wo man sagen muss, dafür muss man auf die Straße gehen, auch und gerade in Corona-Zeiten, weil es hier auch ums Gesundheitswesen geht und um die soziale Existenz vieler Menschen geht. Also die beiden zentralen Punkte unter Corona-Gesichtspunkten, die ja dauernd diskutiert werden. Und wenn dann sozusagen einerseits die Politik hier Fakten setzt, und andererseits die Bevölkerung keine Chance hat, sich durch Einschränkungen von Demonstrations-, Meinungsfreiheit und so weiter zu wehren, dann geht das eigentlich nicht. Also die unter Schutz und dass man sozusagen sich schützt vor so einem Virus, auch bei Versammlungen finde ich völlig okay. Aber dass man die Möglichkeiten verliert oder sie eingeschränkt werden gegen politische Maßnahmen, die eigentlich in unserem Sinne wie Rüstung oder nicht das Gesundheitswesen nicht ordentlich auszustatten, unsere Möglichkeiten dagegen vorzugehen, genommen werden oder eingeschränkt werden, das ist überhaupt nicht okay. Und wie lange soll das denn noch so gehen? Und dann kann man auf alle gesetzlichen Möglichkeiten, die in früheren Jahren und heute geschaffen worden sind, um solche Einschränkungen durchzusetzen, die kann man dann nach Lust und Liebe zu jeder Zeit einsetzen. Und wenn man dann auch willige Polizisten dafür hat, dann geht es umso besser.
Und vielleicht sollte man noch erwähnen, dass im letzten Jahr, im Corona-Jahr, das Klinik-Schließen weiterging. Es sind eine ganze Reihe von Kliniken weiter geschlossen worden. Und in diesem Jahr sollen weitere folgen.
Ja.
Trotz Corona, trotz Mangel an Intensivpflegeplätzen und so weiter. Es wird die alte Politik, die neoliberale Politik weitergeführt.
Die neoliberale Politik wird weitergeführt. Dem Husmann, dem Wirtschaftsminister, fällt nur ein, dass er da, wo der Staat noch im großen Maße an Betrieben wie Telekom und anderen beteiligt ist, dass der Wirtschaft jetzt in Rachen wirft. So, also das sind alles Maßnahmen und Methoden, die einer vernünftigen sozialen und Gesundheitspolitik völlig widersprechen und das kaputt machen. Also sie hätten beispielsweise für diese Medikamente, für dieses Impfen, hätten sie auch mal dieses Patentrecht auflösen können per Gesetz, dass wenn das so dringend ist mit der Gesundheit und man so dringend diese Mittel braucht und so wenig Betriebe hat, die es produzieren, dann hätte man auch, und das für die Bevölkerung so wichtig ist angesichts der Ansteckungs- und Sterberaten, dann hätte man das Patentrecht außer Kraft setzen können jetzt zum Beispiel und sagen können, so jeder x-beliebige Betrieb, der in der Lage ist, das zu produzieren, macht das auch. Und die Konkurrenzfrage ist jetzt hier weg vom Fenster, weil die Gesundheitspolitik und das Impfen ist viel wichtiger. Nein, das wird nicht gemacht.
Gut, wenn das so ist, bleibt ja für Gewerkschaften ziemlich viel zu tun.
Verdammt viel.
Und wir haben jetzt Februar 2021 und es ist nicht mehr so lange hin bis zum 1. Mai 2021. Jetzt frage ich dich als Gewerkschaften, was bereiten denn zurzeit nach deinem Kenntnisstand nach die Gewerkschaften für den 1. Mai 2021 angesichts dieser Situation vor?
Naja, dass man das Motto wird vorbereitet oder das soll wohl schon vorbereitet sein. Ich bin da jetzt gerade nicht in Kenntnis. Das zentrale Motto zum 1. Mai. Ich gehe eigentlich davon aus, wenn ich sehe, was so abläuft, dass es darauf hinausläuft, dass der 1. Mai zentral wieder im Internet stattfindet, dass es allerlei Beteiligungsangebote geben wird. Und ich glaube auch, dass es wieder wie 2020 am 1. Mai hier und da Initiativen geben wird, in kleinerer Zahl für diese oder jene Forderung auf die Straße zu gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in der Provinz, im Heidekreis, in Soltau oder Walsrode auch so tun werden.
Radio Flora hatte ja am 1. Mai ausführlich berichtet über eure Aktion auch im Heidekreis und über Aktionen, die in Hannover gelaufen sind, abseits der Gewerkschaften. Und ich gehe davon aus, dass Radio Flora wieder am 1. Mai eine Sondersendung machen wird. Und ich hoffe, dann wieder am 1. Mai mit dir ein Interview führen zu können.
Ja, ich gehe davon aus, dass in Niedersachsen endlich stattfindet und sich das in der Radio Flora-Sendung dann auch wieder spiegelt.
Okay, dann danke ich dir, das war Charlie Braun. Danke ich dir, dass du ins Studio gekommen bist.
Ja, herzlichen Dank an Hubert und Radio Flora. Immer schön hören, liebe Freundinnen und Freunde.